Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.
Ja, das ist Bern einfach spezial aus Rust im Europapark in Baden-Württemberg, in der Nähe von Basel, mit dem Roland Mack. Das ist ja der grosse Chef vom Europapark. Wir reden hier über den Europapark. Roland Mack, herzlich willkommen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Wir möchten zuerst über Ihr Unternehmen reden. Also ich meine, der Europapark ist eine Institution, auch für uns Schweizer. Sehr viele Schweizer Gäste kommen sehr, sehr gern hierher. Praktisch alle Kinder in der Schweiz kennen den Europapark und machen uns Eltern dann das Leben schwer. Das ist aber nicht Ihr Problem, sondern unser. Was mich interessiert ist, wie sind Sie eigentlich oder Ihre Familie auf diese Idee gekommen, diesen Europapark zu gründen?
Wir kommen aus der Branche. Wir sind in Waldkirch im Schwarzwald ansässig, betreiben dort ein Herstellungsunternehmen für Fahrattraktionen, haben früher für Zirkusse, Schausteller, also für das mobile Geschäft gebaut und waren aufgrund unserer Entwicklung auch sukzessiv ins internationale Geschäft hineinzukommen, auch international unterwegs und haben die Entwicklung der Parks nicht nur in Europa. Tivoli in Kopenhagen hat ja auch schon weit über 100 Jahre, nein, auch dann die Entwicklung der Themenparks in Amerika mitverfolgt, weil wir amerikanische Messen besuchen mussten, auch von unserem Herstellungsunternehmen, und haben uns dann irgendwann entschieden, das wäre eine Marktlücke in Deutschland, das wäre eine Marktlücke auch im Dreiländereck, im Oberrheingraben, an der internationalen Verkehrsachse, und wir wären in der Lage, so etwas zu bauen, neue Dinge zu entwickeln, weil wir eben über Jahrzehnte, ja fast über mittlerweile 8 Generationen in der Branche aktiv sind. Und dann ist diese Entscheidung gefallen. Es kam ein Schuss Emotion dazu, muss ich dazu sagen, durch einen Besuch in Amerika mit meinem Vater.
Wann war das?
In den 50er Jahren? Das war in den 71.
Ah so, ja.
71 haben wir ganz gezielt uns die Themenparks angeschaut. Ich war zuerst in Florida, habe mir die Parks dort, das war gerade das Eröffnungsjahr von Disney World, und ich habe mich dann mit meinem Vater in Los Angeles getroffen und war derart fasziniert von der Aufbereitung, Fahrattraktionen mal in ganz anderer Art darzustellen, sie zu thematisieren, sie in Gebäude einzubinden, eine Story über das Ganze hinwegzusetzen, die Qualität dieser Anlagen. Und mein Vater hat mich am Flughafen Los Angeles empfangen und gesagt, ich bin schon 14 Tage am Suchen für ein Gelände. Das war im Grunde genommen eine Gedankenübertragung, und damit war eigentlich das Baby geboren. Wir sind jeden Abend, nachdem wir die Parks angeschaut haben, in der Bar gesessen, haben auf Bierdeckeln schon die ersten Skizzen gemacht, haben uns überlegt, wer könnte so einen Park betreiben. Ursprünglich wollten wir ihn nur bauen, aber nicht betreiben. Und wo könnte der Standort sein? Und als wir zurück waren, haben wir dann die Idee sukzessive umgesetzt.
Und wie stieß das an? Wie war die Reaktion hier in Deutschland, als Sie eben dieses Gelände gesucht haben, dann haben Sie Geld gesucht und so weiter? Sind Sie da auf Gegenliebe gestoßen? Haben die Leute gesagt, ja, super Idee, oder war das schwierig, das durchzusetzen?
Alles Neue ist schwierig in Deutschland. Interessanterweise, der Bürgermeister dieser kleinen Gemeinde, Erich Spoth, hat damals schon die Bürgerbeteiligung. Super. Ohne dass man sie in den Formalien hatte. Nach der Kirche hat er sich dann im Dorf getroffen mit den Bürgern, und dann wurden die Probleme der Woche angesprochen, und da hat er das Projekt der Familie Mack vorgestellt. Und
also so eine Landsgemeinde war das fast.
Ja. Und da hat sich für mich ein Satz von ihm eingeprägt: Rust wird aus dem Dornröschenschlaf erwachen. Also im Grunde genommen war dieser Dorfbürgermeister Bieder, eine kleine Gemeinde mit 2.500 Einwohnern, seiner Zeit voraus und hat die Perspektive einer solchen Einrichtung gesehen. Nicht nur vielleicht deshalb, weil Rust natürlich eine ganz arme Gemeinde war, keine Gewerbebetriebe hatte, keine Steuereinnahmen hatte. Wenn man die alten Bilder von Rust ansieht, es ist unglaublich, wie sich das Dorf verändert hat, auch zur touristischen Gemeinde wurde, mittlerweile auch schön geworden ist. Die Bürger hübschen die Häuser auf, es gibt schöne Restaurants und tolle Angebote. Also, aber Sie sahen es auch, die andere Seite war natürlich Banken. Kooperationspartner. Alle haben gesagt, wunderbar.
Haben die Kredite gegeben.
Aber als es darum ging, dass Geld fließen sollte, waren sie alle untergetaucht und wir standen da und konnten unsere gucken, wie wir unser Geld zusammenbekamen. Wir haben dann, mein Vater hat eine solide Firma gehabt, der hat dann auch seine Privathäuser belastet, um überhaupt Kredite von der Bank zu bekommen. Und wir haben vier Volksbanken gebraucht, um damals die Finanzierung für den ersten Bauabschnitt durchzuziehen. Da hat der gute Ruf der Familie Mack geholfen, da hat die Vision geholfen und das, was man aufs Papier gebracht hat. Mein Vater war sehr glaubwürdig, auch bei den Banken. Und man hat gesagt, wenn Franz Mack sowas anpackt, dann geht es auf alle Fälle gut. Und da ist noch ein Sohn dabei, der packt auch mit an.
Immerhin.
Also gehen wir mit ins Risiko.
Aber das Interessante ist ja,
Vielleicht noch ein Satz zu Großbanken. Die Großbanken, die kommen, damals die Dresdner Bank hat uns einen Kreditantrag abgelehnt. Mittlerweile gibt es die Dresdner Bank nicht mehr. Sie wurde an die Commerzbank verkauft und die ist mittlerweile auch auf dem Weg nach Italien. Und den Europapark gibt es noch in voller Blüte. Also so sieht man mal, wie Fehleinschätzungen auch von Großbanken eine solche Entwicklung verhindern könnten. Da war der direkte Kontakt zur Hausbank, zur bescheidenen kleinen Volksbank der richtige Weg.
Das Interessante ist ja immer, wenn man ein erfolgreiches Unternehmen anschaut, hat man immer das Gefühl im Nachhinein, ja, ist doch klar, weil eben, wenn man da im Europapark ist, hat man das muss ja funktionieren. Aber es ist ja nicht so, sondern diese Themenpark gab es schon lange in Amerika, aber es gibt nicht so viele sehr erfolgreiche Themenparks in Europa. Worauf kommt es an? Warum haben Sie das geschafft, dass der Europapark einer der größten und rentabelsten Themenparks überhaupt der ganzen Welt geworden ist? Wie haben Sie das geschafft? Worauf kam es dann?
Ich glaube, Sie haben da was Richtiges angeführt. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Aus der Rückblende sagt jeder, ja gut, es ist ja einfach, muss ja an dem Standort nicht weit von Zürich, nicht weit von Frankfurt, nicht weit von Straßburg, nicht weit von Freiburg. Es war wirklich in der Tat anders, weil es was ganz Neues war. Es war schon risikobehaftet, aber die Chance, wir hatten aufgrund dessen auch die Chance, klein zu starten und sukzessive mit den Bedürfnissen der Gäste zu wachsen. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, glaube ich, dass wir hohe Kompetenz im Bau von Sondermaschinen hatten, aufgrund der langen Erfahrung.
Das war Ihr Kerngeschäft eigentlich, oder? Die Technologie
in dem Sinne. Ja, die Technologie. Und ich glaube, wir haben sehr früh erkannt, dass wir als Dienstleister den Gast in den Mittelpunkt stellen müssen und schauen müssen, was möchte der Gast von uns und versuchen, das möglichst umzusetzen. Das bei hoher Qualität. Ich glaube, das war immer schon, ich erinnere mich da an meinen Vater, der hat gesagt, wenn es tolle Ideen gab, das Geld ist noch nicht da, das können wir uns im Moment noch nicht erlauben. Den Murksen tun wir nicht, dann warten wir noch ein, zwei Jahre und wenn das Geld da ist, dann bauen wir das aber dann gleich richtig. Und deshalb ist vieles, was damals gebaut wurde, in den Anfangsjahren heute auch noch aktiv und ist immer noch, hat immer noch seinen Bestand. Also Qualität.
Und kommt immer noch an.
Also kommt immer noch Kunden an, haben Qualität noch an, zu haben. Wenn Sie sagen, kommt immer noch an, da fällt mir auch eine nette Geschichte ein, dass wir, was ja heute üblich ist, Standortanalysen in Auftrag gibt, um letztlich Standorte zu prüfen, um ein Produkt, was man an dem Standort machen will, abzutesten, ob es auch erfolgreich sein kann. Die Standortanalyse meines Vaters fand im Bauch statt. Er hat einfach gesagt, Basler Zoo läuft gut, Karlsruher Zoo läuft gut, da ist eine internationale Verkehrsachse, wir haben Touristen im Schwarzwald, wir haben Touristen im Elsass. Ja. Ist ein guter Standort, da gehen wir dran.
Aber es ist schon auch also das ist ja irgendwie auch das Unternehmerische, dass man einfach den Instinkt hat, den richtigen Bauch, oder? Dass man einfach eine gute Idee hat und eigentlich nicht weiß, warum.
Und ich glaube, was auch ein ganz wichtiger Ansatz war, er ist immer angetreten mit dem Vorsatz, wir wollen nicht die Größten sein, sondern die Besten.
Ja.
Und mit diesem Qualitätsanspruch, nicht nach Größe, sondern nach Qualität im Produkt haben wir das erreicht, irgendwann auch Marktführer der Branche zu werden.
Was ich auch eine geniale Idee finde in Ihrem Park, ist ja dieses Kleineuropa, oder? Dass Sie eben Italien haben wir, dann haben wir Römisches Reich hier, dann haben wir
die Schweiz,
dann haben wir Österreich, jetzt haben wir noch Neuengland und so weiter. Was ja nicht, aber gehört ja auch eigentlich zum Westen. Also es ist schon eine geniale Idee, dass Sie so ein Kleineuropa nachgebaut haben. Wie kamen Sie auf diese Idee?
Ich glaube, das war eine mutige Entscheidung, wenn man es heute noch mal Revue passieren lässt, weil Europa war ja alles andere als ein bestehendes Konstrukt. Wir hatten damals die EWG, heute haben wir 28 europäische Länder. Angeregt wurde das Ganze natürlich durch den Standort im Dreiländereck, Schweiz, Frankreich, Deutschland. Der erste Standort war Breisach in einer der ersten Europastädte mit einem Übergang, direkten Grenzübergang ins Nachbarland Frankreich. Und wir haben lange überlegt, welchen Namen dieser Park bekommen sollte, weil wir natürlich von der Thematisierung einen roten Faden gebraucht haben. Und wir haben irgendwo daran geglaubt, dass diese europäische Idee sich sehr schön in Themen umsetzen lassen könnte. Belastend für uns war bei der Entscheidung natürlich, verbindet man Europa mit Vergnügen, mit Freizeitpark, ist es nicht zu politisch geprägt und ja, das haben wir dann über Bord geworfen. Aus heutiger Sicht wissen wir, es war eine geniale Entscheidung. Genial. Wir sind der einzige Europapark weltweit und haben natürlich dadurch auch ein USP, was mit dem sich arbeiten lässt. Und wir haben natürlich immer wieder eine Story, die sich durch das geografische Europa, deshalb ist auch die Schweiz dabei, wir gehen gar nicht vom politischen Europa aus, gibt es uns immer wieder eine Chance, neue Themenbereiche aufzumachen, ohne dass es ein Sammelsurium an Ideen gibt, wie jetzt in anderen Parks. Ich denke dabei an Phantasialand. Gut, da ist die Fantasie und dann kreuzt sich da alles von Afrika über Amerika, über Europa. Aber mit diesem roten Faden, glaube ich, haben wir schon auch eine Struktur reingegeben in das Unternehmen, was eine, ja, was eine Klarstellung auch für die Gäste und die Erwartungshaltung der Gäste entspricht. Interessant war zum Thema Europa, ich habe mal einen bei einer Investition auf der Industrie- und Handelskammer das Produkt vorgestellt. Da ging es auch um unseren Namen und da hat der Beamte auf der anderen Seite gesagt, da kommen wir, glaube ich, in dem Gespräch auch noch drauf, wie viel Formalien und Restriktionen wir als Unternehmen haben bei uns. Ist denn dieser Begriff Europapark nicht irreführend? Ich habe ihn erst gar nicht verstanden. Er sagt, ja, das klingt ja nach sehr was Großem und dann kommen die Leute weit her gefahren und dann kommen sie auf den Kinderspielplatz. Er hat dann den Namen genehmigt, man brauchte da die Unterschrift der Industrie- und Handelskammer für die Firmenbezeichnung, ist ja gleichzeitig auch unsere Firmenbezeichnung und ich glaube, heute wird es bedauern, wenn er das nochmal an diese Stunden mit mir erinnert, aber ich konnte ihn derart überzeugen, dass er dann einen Haken dran gemacht hat und das war ja auch eine gute Entscheidung.
Ich finde eben auch, das ist so ein Beispiel. Hinterher ist man immer klüger. Hinterher weiß man dann, das ist eine geniale Idee, aber das ist am Anfang überhaupt nicht der Fall. Ja. Das weiß man nicht. Und heute würde ich sagen, ja, das ist genial. Warum? Die Menschen reisen gerne in Europa. Das ist ja auch eine touristische Erfahrung, die man hier hat, oder? Man fährt ein bisschen nach Italien, man fährt nach Österreich und das an einem Tag. Das ist unglaublich attraktiv. Und das eben ist, heute würde ich sagen, ja, ist doch logisch, aber eigentlich hat man zuerst diesen Gedanken nicht. Gibt es Pläne jetzt, eine neue Region zu erschließen oder wie geht es jetzt weiter? Was sind so die nächsten, Sie haben jetzt ein 50-Jahre-Jubiläum, das ist natürlich schon eine Riesenleistung. Wie geht es weiter? Wie entwickelt sich Ihr Geschäft?
Ja gut, ich meine, Sie haben es ja vorher gesagt, es kam der kroatische Themenbereich dazu, Neuengland kam dazu. Wir haben Skandinavien reingebracht, in großem Spiel im Bereich des Wasserparks. Und ich würde sagen, bei jeder weiteren Entwicklung eines neuen Themenbereichs ist natürlich das Thema Europa schon angesagt. Wir denken dabei jetzt auch mehr an Osteuropa. Bisher, Sie haben es richtigerweise gesagt, man reist. Man ist durch den eisernen Vorhang halt nicht nach Osten gereist. Genau. Und heute lernen wir diese Länder kennen, wir lernen die Schönheiten dieser Länder kennen und wir können damit auch Themen übertragen, die sich für diese Länder anbieten. Es ist ja wichtig, dass wir ein Land nicht eins zu eins kopieren, das ist ohnehin nicht möglich, sondern dass wir es interpretieren in seiner Lebensart, in seiner Architektur, in seiner Stimmung, in seiner Bepflanzung. Und letztlich auch, was die Fahrtraktion in dem Land angeht, sollte da auch ein Bezug zu diesem Land bestehen und insofern haben wir da schon auch aus dem Ostblock ein paar tolle Ideen, die wir auf bestehenden Flächen noch umsetzen können.
Graf Dracula kommt jetzt.
Ja, sie sind nicht weit weg
davon. Nicht schlecht.
Wie ist es mit dem Verhalten der Kunden, oder? Hat sich das geändert? Alle Welt redet nur noch vom Virtuellen, online, Internet, digital und so weiter. Gaming ist unglaublich wichtig in der jüngeren Generation. Die sitzen nur noch zu Hause und wollen gar nicht mehr raus. Wie merken Sie das? Merken Sie es überhaupt? Oder wie hat sich das Kundenverhalten verändert? Und wie erwarten Sie, wird es sich weiterentwickeln?
Das ist eine sehr spannende Frage, die mich auch täglich umtreibt, weil was mich immer wieder beschäftigt, sind, ob Trends, die in der Bevölkerung entstehen, sich auch auf unser Unternehmen übertragen und unter Umständen das Geschäftsmodell beeinflussen in die eine oder in die andere Richtung. Insofern sind wir da sehr, sehr eng am Markt und über Befragungen versuchen wir natürlich, Trends frühzeitig zu erkennen. Ich habe jetzt gerade eine Studie hinter mir, wo ich die Generation Z mal untersuchen ließ. Wie nimmt sie diesen Park auf? Was erwartet sie von dem Park, von seiner weiteren Entwicklung? Wenn man von den Medien ausgeht, ist höher, schneller und noch verrückter eigentlich das, was angesagt ist. Da landet man auch auf den Titelseiten der Medien. Es ist aber nicht familiengerecht. Familienpark, das war immer schon die Idee meines Vaters und da erinnere ich mich immer wieder dran, ist ein Angebot für die gesamte Familie, für das Enkelkind, für den Opa, Oma, aber eben auch für die jüngere Generation. Den Mix haben wir bisher sehr gut hingekriegt und dann hoffe ich, dass wir den nicht verlieren. Wir haben gerade Voltron gebaut, eine sehr spektakuläre Achterbahn. Ich weiß nicht, ob die nächste Bahn ebenso spektakulär sein muss oder ob sie nicht eine andere Zielgruppe bedienen sollte. Das ist das eine. Wir versuchen mit virtuellen Angeboten der neuen Zeit mitzugehen. Wir kombinieren Achterbahnfahrten, Themenfahrten mit virtuellen Erlebnissen. Sind wir sehr gut unterwegs, haben wir eine eigene Firma gegründet, beliefern auch Parks weltweit in diesem Bereich, entwickeln das hier, verkaufen es um die ganze Welt. Aber wir spüren, dass das analoge Erlebnis vielleicht als Additiv mit virtuellen Erlebnissen, das ist, was wir in der Zukunft brauchen. Was wir spüren ist, dass Qualitätssicherheit eine ganz, ganz große Rolle spielt, dass Sauberkeit eine ganz große Rolle spielt. Diese Dinge müssen wir auch in der nächsten Generation unbedingt beibehalten. Wir haben gerade vorher darüber diskutiert, wird die neue Generation diese Erlebnisse, wie wir sie bisher über 50 Jahre bieten, weiterhin suchen. Sie haben mir da Mut gemacht, haben gesagt, mit Sicherheit, analoge Erlebnisse werden in Zukunft wichtiger als je zuvor. Je digitaler wir im Tagesgeschäft, in den Schulen, im privaten Konsum werden. Sie haben vorher mal was ganz Interessantes gesagt. Diese digitale Kommunikation und Veränderung hat mir ursprünglich sehr viel Sorge gemacht, als wir keine mobilen Computer hatten. Da hätten wir die Kinder in der Tat nicht mehr aus dem Haus rausgebracht, wenn diese Computer nicht digital, nicht mobil geworden wären und letztlich mitgenommen werden können und man alle Dienste auch dort hat, wenn man nicht zu Hause ist. Das hat dem Park sogar geholfen, weil man kommunizieren konnte mit Freunden, Filme auf der Achterbahn, auf Fahrterlebnissen, sie teilen konnte mit Freunden, die nicht da waren. Es ist also ein PR-Tool geworden der ersten Qualität und es ist überhaupt keine Situation gegeben, dass die Kinder deshalb nicht mehr in den Park kommen. Im Gegenteil, sie können sogar viele Dinge im Park neu erleben, wo sie nur hier erleben können, in Kombination mit ihren digitalen Angeboten. Also insofern haben wir diesen Technologiesprung auch für unsere Branche hervorragend nutzen können. Ich habe deshalb so ein bisschen Sorge, weil ich in Waldkirch, in meiner Heimatgemeinde, gespürt habe, dass der Orgelbau, der eine große Tradition hatte, gut befreundet mit meinem Großvater, plötzlich weg war, weil der Plattenspieler, die digitalen Angebote, die Orgel völlig überholt haben.
Aber es ist auch die Religion natürlich, spielt eine Rolle, oder? Ja. Dass die Menschen weniger religiös sind, dann gehen sie nicht mehr in die Kirche. Und die Orgel war natürlich schon in der Kirche vor allem sehr wichtig.
Ganz genau. Und ein weiteres Beispiel hatte ich direkt in meiner Schulklasse, ein Schulkamerad von mir, die hat die größte Uhrenfabrikation in meiner Heimatgemeinde, 1500 Mitarbeiter, mechanische Uhren, die digitale Uhr kam. Heute steht dort ein Einkaufszentrum, wo diese große Firma stand. Also völlig weg. Also das hat mir schon immer auch Sorge gemacht, das habe ich mitgenommen, auch in meine Branche. Wie müssen wir uns verändern, um internationalen Trends, um Bewegungen in einer anderen Generation, die nächste Generation hat andere Ansprüche an an das Leben, wie können wir als Park eben da auch weiter existieren?
Ich meine, ich erlebe es ja selber in den Medien, oder? Wir haben einen ganz brutalen Strukturwandel. Ich finde es interessant, aber es ist auch sehr anstrengend. Und ich finde das auch, was Sie jetzt gebracht haben als Beispiel, ist immer wieder faszinierend, aber auch deprimierend natürlich, wie eben Firmen untergehen, ganze Branchen verschwinden, weil die Menschen ihre Gewohnheiten geändert haben. Ich meine, KI ist jetzt ein Riesenthema. Aber bei Ihnen habe ich ganz ehrlich, das meine ich ernst, eigentlich ein gutes Gefühl, weil wir sind ja doch Primaten, wir Menschen. Und zum Beispiel finde ich es interessant, das Risiko, das wir gerne haben, oder? Das, wenn ich auf der Achterbahn bin, was erlebe ich da? Ich erlebe ein bisschen Angst, ich erlebe Risiko, ich erlebe Dinge, die ich einfach als Schimpanse auch gerne erlebt hätte, oder? Also ich glaube, ich bin überzeugt, dass Sie da, ist ähnlich wie in der Gastronomie, da kann man ja auch immer davon ausgehen, die Menschen werden immer gerne essen. Und Essen ist immer etwas Soziales unter den Menschen, also es wird bleiben, auch wenn es Uber Eats gibt und so weiter, das spielt keine Rolle, aber das bleibt. Und deswegen habe ich das Gefühl, mit Ihren Bahnen bleiben Sie immer modern. Und ich glaube auch, mit Europa bleiben Sie immer modern, weil die Vergangenheit, die wir gerne betrachten, das ist auch ein Riesenvorteil. Und vor allem, das möchte ich auch noch betonen, die Sauberkeit. Ich finde das unglaublich, wie sauber dieser Park ist. Mhm. Und wenn wir wissen, dass heute praktisch alle Städte, die ja rot-grün regiert sind, zugemüllt werden, sind die Menschen froh, wenn sie mal wieder in einen Park kommen, wo es sauber ist, so wie wir aufgewachsen sind. Nein, ich meine es ernst, das klingt natürlich ein bisschen polemisch, ich polemisiere gern, aber es ist einfach wahr. Mhm. Es ist wahr. Also ich meine, ich kenne so viele Menschen, die in Singapur sind, zurückkommen, sagen, ja, ist so sauber. Wir haben das gern, ja, wir haben das gern, wenn es sauber ist. Nur die Rot-Grünen finden, nein, nein, das muss nicht so sein. Gut, damit habe ich auch den Übergang zum Politischen geschafft. Sie leben in Deutschland, Sie sind Unternehmer in Deutschland und Sie wissen das auch, die Perspektive aus der Schweiz ist ja immer ein bisschen, wir übertreiben es sicher, wir sehen da immer sehr viel Negatives, haben das Gefühl, was ist los? Und ich meine, Deutschland ist immer noch mit Abstand der wichtigste Handelspartner für die Schweiz, ist uns natürlich auch kulturell, sprachlich, in jeder Beziehung, mentalitätsmäßig am nächsten. Und wir machen uns Sorgen. Wir machen uns Sorgen über den Standort Deutschland, weil es kommen ja auch unglaublich viele Deutsche in die Schweiz und die meisten, die dann in der Schweiz sind, die sagen, ich gehe nie mehr zurück.
Das beliebteste Zufluchtsort der Deutschen.
Ich gehe nie mehr zurück, oder? Deswegen ist das Image zurzeit nicht so gut. Ist es falsch, was die Schweizer so denken? Oder wie würden Sie den Standort Deutschland beschreiben heute als Unternehmer?
Ich habe jetzt ja auch 50 Jahre Berufsleben hinter mir, habe meinen Großvater kennengelernt, meinen Vater kennengelernt und meine Kinder und die nächste Generation. Also ich stehe da mittendrin und in dieser Phase hat sich ja auch enorm viel verändert. Was ich feststelle ist, dass, und da kann ich mit den Schweizern mitgehen, dass das, was man von Deutschen kannte, die Präzision, die Genauigkeit, der Fleiß, dass das alles etwas nachgelassen hat. Und das macht mir natürlich schon Sorge, denn Wohlstand ohne Fleiß, ich glaube, wir reden da viel zu wenig drüber in unserem Land. Ich weiß nicht, ob die Medien das verhindern bei uns auch. Gesprochen wird ja in unseren Kreisen ständig, nur wenn man die Zeitung aufmacht, liest man zu wenig davon. Da sehen die Schweizer das schon ganz genauso, wie ich das auch sehe. Und was ich spüre ist, und das macht mir auch ein bisschen Sorge, wir leben natürlich von der freien Zeit, von den Urlaubsangeboten, die die Industrie, die die Wirtschaft bietet. Nur dann können die Leute ja auch zu mir kommen. Und dennoch, um Freizeit bezahlen zu können, braucht es eben auch Leistung, Einsatz und Arbeitszeiten. Und wenn man sieht, dass wir die geringsten Arbeitszeiten in Europa haben, dass wir die meisten Krankheitstage haben, den längsten Urlaub. Ich bin Ingenieur. Ob die Gleichung aufgeht, wage ich zu bezweifeln. Und was eben verrückt ist, und da hat Corona sicherlich einiges fehlgeleitet, dass eben auch alles bezahlt wurde in der Phase der Corona-Zeit. Aber durch Schulden machen. Und ich glaube, gerade unser Land hat sich daran gewöhnt, es ist ja alles da, aber es ist eben schuldenfinanziert. Und die Schulden müssen irgendwann mal bezahlt werden. Und das macht mir schon Sorge, auch für die nächste Generation und letztlich auch für die Belastung unserer Produkte. Die Arbeitszeit ist sehr teuer geworden in Deutschland, die Produkte werden sehr teuer. Wir haben ein internationales Geschäft, wir haben Export, wir spüren das jeden Tag, wenn wir unsere Bahn verkaufen möchten, nach Amerika, nach Asien und. Jetzt kommen die Zölle noch dazu. Das ist natürlich schon eine Riesenherausforderung. Ich denke immer, warum kann man nicht ein bisschen nach vorne schauen? Und warum kann der Mensch nicht sagen, Merz hat es ja jetzt gesagt, wir leben über unsere Verhältnisse. Und da bin ich voll bei Friedrich Merz.
Absolut.
Wir leben über unsere Verhältnisse und wir müssen einfach wieder einen Schritt zurück. Es geht ja uns immer noch gut, das ist vielleicht das Problem dabei, dass in einer Phase, wo es uns gut geht, wir in der Firma sagen immer, wenn es uns gut geht, dann müssen wir korrigieren, dann müssen wir schauen, dass Prozesse schneller werden, dass wir weniger kostenintensiv sind, um letztlich das Produkt nicht zu teuer werden zu lassen. Das Gleiche gilt für die deutsche Wirtschaft.
Absolut. Ich möchte vielleicht betonen, alle diese Trends, die Sie da beschrieben haben, die gelten natürlich für die Schweiz auch. Nur ein bisschen eben, das ist ja der Witz der Schweiz, wir sind ein bisschen konservativer wegen des politischen Systems. Bei uns dauert es dann ein bisschen länger, bis wir die gleichen Fehler machen wie die Deutschen. Aber wir machen es dann auch und bei uns kann man es ja auch nicht mehr ändern. Aber was mich schon interessiert, ist einfach eben dieser Mentalitätswandel einer ganzen Generation von Deutschen, finde ich schon bemerkenswert. Eben Fleiß, ich meine, das ist doch, also ich meine, das ist ja fast sprichwörtlich, der deutsche Fleiß.
Aber ich glaube, kommt es denn nicht daher, dass, was ich so jeden Tag höre, wenn ich mit Familien rede, unseren Kindern soll es besser gehen, wie es uns gegangen ist. Obwohl es uns ja vielleicht gar nicht schlecht ging.
Ja, aber das wollen sie ja gar nicht mehr. Ich glaube, das Problem, und das hat der ganze Westen, oder? Dass, wenn man das vergleicht mit den Asiaten, alle Leute im Westen haben das Gefühl, es geht uns ja so gut. Es geht uns ja so gut. Warum soll ich jetzt noch mehr arbeiten? Also ich kann ja nicht 3 Autos haben. Ich habe schon 2 Ferienwohnungen, die habe ich geerbt. Das Erben ist auch ein Problem, oder? Die Leute leben natürlich auch auf sehr hohem Niveau, nicht dank der eigenen Leistung, sondern der Leistung ihrer Vorfahren. Und das können wir eigentlich auch schwer ändern. Ich glaube, wenn ich jetzt Deutschland betrachte, ein Phänomen, was ich auch nicht verstehe, Sie sind Ingenieur. Ich meine, Energiewende. Ich meine, warum kommt ein Land, wo die besten Ingenieure der Welt gelebt haben und gewirkt haben, auf so dumme Ideen, dass man das Gefühl hat, ja, wir können ein bisschen mit Windmaschinen, haben wir dann plötzlich ganz viel Strom und wir haben da ein bisschen Solar. Es ist doch unglaublich, diese ganze Technologiefeindlichkeit der Grünen.
Das passt überhaupt nicht zu
Deutschland. Passt überhaupt nicht zu Deutschland. Es ist ein Phänomen. Ich verstehe das nicht. Das Gleiche gilt natürlich, tut mir leid, klingt ein bisschen zynisch, aber ich meine auch, dass es keine Bundeswehr mehr gibt in Deutschland, passt eigentlich auch nicht zu diesem Land, ehrlich gesagt. Also ich finde, in so vielen Dingen habe ich das Gefühl, ich gebe zu, das sind Klischees, aber einfach die DNA der Deutschen lässt sich nicht so, also ich glaube, als Schweizer kann ich das relativ gut beschreiben und überall hat man das Gefühl, hei, 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 sind die Deutschen überhaupt noch Deutsche? Woran liegt das? Was ist da passiert?
Das ist eine gute Frage und das ist sicherlich ein Prozess, der schleichend stattgefunden hat, vielleicht in den Familien begonnen hat, in der Schule weitergeführt wurde und letztlich im Studium seinen Abschluss fand und dann im Berufsleben durch Gewerkschaften natürlich auch ausgelöst in eine Richtung kam, wo es dem Land ganz am Ende des Tages nicht gut getan hat. Und da einen einzelnen Punkt rauszunehmen, das wäre, glaube ich, relativ einfach. Dann könnte man es auch gut abschalten. Ich glaube, wir haben eine Veränderung des Mindsets erlebt in Deutschland. Und ich habe gerade mit dem Ministerpräsidenten, es war ein Grüner, der Herr
Kretschmann.
Ja,
aber das ist ein vernünftiger, sagen, ehemaliger Kommunist,
ist er,
oder?
Ganz auf meiner Meinung. Also, dass er gesagt hat, wir müssen den Mindset in unserem Land ändern. Kommt von einem Grünen. Das ist hochinteressant.
Würden Sie sagen, das ist ein bisschen eine heikle Frage, würden Sie sagen, es hat auch mit der Ostverschiebung zu tun des Landes? Ich habe ja auch in der alten BRD studiert und das war ein ganz anderes Land, ehrlich gesagt. Und jetzt finde ich, also das sage ich jetzt auch als Schweizer.
Ich habe so noch gar nicht gesehen.
Das ist doch eine Ostverschiebung,
oder? Es könnte natürlich sein. Ich würde aber sagen, der Einfluss des Wohlstandes ist, glaube ich, der größere Einfluss, der, wie Sie vorher gesagt haben, es ist doch alles da, warum sollen wir uns denn verändern, wieso sollen wir was ändern? Und man spürt gar nicht, was ist auf Pump gebaut, was ist auf Kredit gebaut, an das Zurückzahlen des Kredites denkt überhaupt niemand mehr. Und ich meine, wenn man unsere Soziallasten anschaut, dann fragt man sich natürlich auch, kann ein Land was technologisch und vom Export lebt, mit 50% Soziallasten langfristig zurechtkommen. Dann kommen die Schulden, die Tilgung noch dazu, dann sind wir irgendwo bei 60% konstanter Belastung und haben dann noch 30-40% für Innovation. Und das ist für ein Land wie Deutschland, und jetzt kommt der Osten noch dazu, da ist es schon auch eine Belastung, ganz klar, die in die Sozialsysteme aufgenommen wurde. Und was an Infrastruktur dort entstand im Osten, ist ja gewaltig, an Autobahnen und. Hunderte von Milliarden, Tausende von Milliarden da reingeflossen. Schwierig.
Was braucht es, um Deutschland zu reformieren?
Ich glaube, die Industrie ist relativ laut im Moment. Der ein oder andere Politiker wagt es auch mal, die Probleme anzusprechen. Er hat natürlich immer ein Auge auf der nächsten Wahl und hat Angst, dass er vielleicht die nächste Wahl nicht gewinnt, wenn er die Wahrheit sagt. Ich glaube, die Medien müssen diese Erkenntnis auch mal zur Kenntnis nehmen, denn wir gehen sonst alle mit einem gemeinsamen Boot unter, und zwar sukzessive. Und erst wenn wir dann unter Wasser sind, dann merken wir, dass wir Sauerstoff brauchen, den wir nicht mehr haben.
Haben Sie den Eindruck, Friedrich Merz macht das gut bisher?
Ich kenne Friedrich Merz persönlich sehr gut. Ich war von ihm voll überzeugt. Ich meine, was er international bewegt, ist herausragend. Das haben wir ihm auch im kleinen Kreis mit auf den Weg gegeben. Das hat er 1:1 umgesetzt. Da war sofort am ersten Tag in Polen und in Frankreich, um Deutschland wieder sichtbar zu machen auf der Welt. Was ihm überhaupt nicht gelingt, ist die innenpolitische Vormarsch. Da hat die SPD Bremsklötze am Bein. Das ist unglaublich. Und in einer Demokratie sind sie natürlich, wenn sie da nicht in eine Richtung ziehen, handlungsunfähig. Und ich kann nur hoffen, dass in den nächsten 3 Monaten hier etwas passiert, dass man zu den richtigen Entscheidungen kommt, auch wenn sie vielleicht wehtun. Unser Land braucht diese Entscheidung. Ich denke dabei an die Entscheidung von dem ehemaligen Bundeskanzler, von Gerhard Schröder, wie er letztlich durch seine Hartz-Gesetze der Industrie Luft verschafft hat, wovon Angela Merkel über Jahrzehnte leben konnte.
Absolut. Aber hat ihm nicht geholfen, oder? Gerhard Schröder hat seine ganze Partei in die Luft gesprengt.
Ja.
Also wahrscheinlich ist das auch ein Gedanke, den man hat.
Aber vielleicht ist das auch eine Erkenntnis. Ich meine, wenn Sie schwere Entscheidungen treffen, die vielleicht für ein Land und die Richtung richtig ist, dann kann
sich
ein politisches Leben
opfern. Also ja, finde ich auch richtig. Ja. Aber hat Merz nicht einen Fehler gemacht, jetzt wieder Heikel, dass er vor den Wahlen eine Zusammenarbeit mit der AfD völlig ausgeschlossen hat? Und ich sage warum? Aus taktischen Gründen. Weil die SPD, die konnte ja verlangen, was sie wollte. Nach den Wahlen. Die musste nie Angst haben.
Also von der Strategie haben Sie schon recht. Das war natürlich für ihn eine Zwickmühle. Und ich weiß, dass er sich mit der Entscheidung extrem schwer getan hat. Das ist natürlich ein Thema in Deutschland, was mit dem Dritten Reich zu tun hat und wo sich jeder natürlich schwer tut, da Entscheidungen zu treffen. Aber es ist im Moment, und das sehen wir, eine unglückliche Situation, dass wir mit der SPD nicht weiterkommen. Und mit den Liberalen, die völlig abgeschmiert sind, ist auch nichts zu erreichen. Also insofern ist der Handlungsspielraum extrem klein geworden für ihn.
Und mein Eindruck ist, wir haben vorher auch über die Technologiefeindlichkeit gesprochen, über die Grünen. Die Grünen haben irgendwie, wenn es gut kommt, 10-15%. Das ist eine, und wenn man dann die ganze Wählerschaft nehmen würde, wo ja auch die Nichtwähler dazugehören, dann ist das eine ganz kleine, winzige Minderheit, die einen überproportionalen Einfluss hat auf die Politik in Deutschland. Sie haben die Medien erwähnt, die Journalisten in Deutschland sind praktisch alle grün. Also völlig auch wieder überproportionaler Einfluss. Und jetzt mit der SPD wieder das Gleiche. Eine kleine Minderheitspartei, muss man mal ehrlich sein, die gehen Richtung 10%.
Ja.
Das ist eine sehr kleine Partei. Die haben auch wieder einen überproportionalen Einfluss. Und ich glaube, jeder Mensch weiß, irgendwann wird die AfD an die Regierung kommen. Es wird nicht anders gehen. Es kann ja nicht sein, dass eine Partei wächst und wächst und dann irgendwann bei 30% ist. Das geht einfach nicht.
Also wenn Deutschland es nicht schafft, in der jetzigen Form sich neu zu erfinden, dann ist es etwas, was
zwangsläufig kommt. Und das sehen wir ja jetzt. Also ich meine, ich bin völlig Ihrer Meinung. Friedrich Merz hat international einen sehr guten Auftritt, hat er gut gemacht, außenpolitisch sehr gut. auch mit Umgang mit Trump zum Beispiel, ganz gut. Aber innenpolitisch ist er, also das ist ja eine Tragödie. Und ich habe nicht das Gefühl, dass er die Kraft hat, das zu ändern. Und von daher finde ich, ich glaube schon, dass man diese Diskussion halt in Deutschland sehr viel offensiver führen muss. Und man muss halt der AfD dann auch mal Bedingungen stellen. Und ich glaube, das wäre schon gegangen. So wie es die Schweden auch gemacht haben und gesagt haben, ja, ihr könnt nicht in die Regierung kommen, aber und das müsst ihr ändern. Aber ich weiß es nicht, weil eben das Absurde ist ja, dass wir sowohl in Frankreich, wie in Deutschland, wie in England genau die gleiche Situation haben.
Ja, ist verrückt. Genau.
Oder? Überall. Und diese Länder gehen vor die Hunde, wenn man diesen politischen Wettbewerb nicht mehr zulässt. Und da muss man halt mal die Nase zumachen und sagen, gut, dann soll die mal an die Regierung mal schauen, was die können. Oder? Aber gut, das ist eine sehr schweizerische Perspektive. Womit ja, ich gut, bei der Schweiz aber, wäre.
Ja. Es ist in beiden Teilen Deutschlands natürlich auch schon verbreitet, das ist gar keine Frage.
Eben, ich meine, wenn man ja sieht,
Sachsen hat kaum noch eine Regierung zusammengebracht, nur über so eine Kombination und Stillhalteabkommen hat man das einigermaßen bei Kretschmann noch erreicht. Und ich bin mal gespannt in Baden-Württemberg, wie es da kommt. Die CDU liegt bei 29% in Baden, wir haben ja Landtagswahlen nächstes Jahr. Die SPD ist ganz weit unten, die Grünen sind bei 20 und die AfD bei 18%.
Eben.
Also da die FDP, ob sie reinkommt, ist auch noch fraglich. Also es wird immer schwieriger, starke Mehrheiten zu bekommen und letztlich dann auch eine Richtungsänderung im Land hinzukriegen.
Das sieht Was man mich jetzt. Erstaunt, ist, warum die Unternehmer oder die Wirtschaft in Deutschland, meiner Meinung nach, ich sehe das vielleicht falsch, aber ich habe das Gefühl, sie nehmen viel zu wenig Einfluss auf die Politik oder besser gesagt, sie werden praktisch nicht mehr gehört. Also früher war es ja klar, ein Unternehmer hatte einen guten Draht zur CDU. Die CDU war abhängig von der Wirtschaft, dank Parteispenden. Das hat leider dann Merkel auch beendet. Aber grundsätzlich ist es doch ganz wichtig, dass die Unternehmer eigentlich einen überdurchschnittlichen Einfluss haben auf die Politik. Weil die Unternehmer sind ja die Zuständigen für den ganzen Wohlstand. Also in der Politik gibt es nichts zu tun.
Aber die Unternehmer sind mittlerweile die Vorstände der DAX-Konzerne, die natürlich mit einem Auge auch auf ihren Posten und auf den Aktenverlauf schauen und politisch sehr zurückhaltend
agieren. Die kann man nicht ernst nehmen, oder? Das ist bei uns auch so. Die Manager kann man nicht brauchen.
Ja.
Aber sie sind Eigentümer.
Ja,
sie
sind Eigentümer. Und die Mittelständler sind natürlich keine geschlossene Einheit, keine Wucht. Deren Stimme, man sagt zwar, das Land lebt vom Mittelstand, das lebt von den KMUs, aber wir sind halt keine geballte Macht, sondern Einzelköpfe und können uns sprachlich und letztlich in der Kommunikation nur schwer finden und finden deswegen auch nicht die Stimme, die politische Stimme.
Ich glaube, aber es ist schon erstaunlich. Ich meine, Deutschland ist so ein reiches Land, dank sehr vielen guten Unternehmern und die sind ja immer noch da. Es gibt schon einige, die nach in die Schweiz gekommen sind immer noch da.
Da sind wir wieder bei dem Thema Medien. Ich habe das ja auch schon ein paar Mal gespürt, wenn ich mich politisch geäußert habe. Dass man sehr schnell von den Medien attackiert wird und dann hat man natürlich auch Sorge, dass es auf das eigene Geschäft zurückschlägt.
Ja.
Wenn Sie sagen, CDU, das war die Stimme der Wirtschaft und auch zur Politik, da konnte man auch sicher sein, dass das einigermaßen auch begleitet wurde von den Medien. Heute, wenn Sie sich rauswagen, ich habe mal einen Kommentar zur Work-Life-Balance gegeben, da bin ich von Hamburg bis nach Basel an der Nase durchs Land gezogen.
Also nicht in der Basler Zeitung.
Nicht in der
Basler Zeitung. Nicht in der Basler Zeitung.
Sogar.
Doch, ja, nein, ehrlich. Das war der Startschuss.
Ganz schlimm.
Ganz schlimm. Die hat es gestartet.
Aber das war nach meiner
Spiegel und Fokus und alle haben es dann übernommen.
Aber das war nach meiner Zeit.
Ja. Gott sei Dank.
Mhm. Gott sei Dank.
War eine Dame, die
heißt
die
Straße.
In einem ganz.
Ich Straßheim.
Ich habe mich nur geäußert, dass ich gesagt habe, also ich habe ein Problem, wenn ein Kochlehrling beim Vorstellungsgespräch fragt, ob es bei uns auch Homeoffice gibt.
Richtig.
Und dann habe ich meinen Kommentar zur Work-Life-Balance und den Satz hat sie rausgenommen und hat dann gesagt, der Mack,
ja, das welche, geht dann welche Journalistin
also ich,
war das?
Ich will ja als innovativer Unternehmer gelten, als risikobereiter Unternehmer, aber sagt, der ist einer von gestern, der soll jetzt mal langsam in Ruhestand gehen, der begreift die nächste Generation nicht mehr und. Und
dabei
ein
reden.
Jahr später spricht jeder von dem Thema.
Es redet jeder darüber, jeder, nur die Journalisten nicht. Gott sei Dank gehen die Journalisten unter. Das ist Gott sei Dank. Ich möchte noch ganz kurz über die Schweiz sprechen. Sie kennen die Schweiz sehr gut. wie es jetzt, ich habe jetzt immer meine Perspektive auf Deutschland gebracht, wie ist Ihre Perspektive aus Deutschland auf die Schweiz?
Zum einen haben wir natürlich sehr gute Verbindungen, nicht nur verwandtschaftlicher Art. Ein Onkel und einer unserer liebsten Familienangehörigen kommen aus dem Kanton Aargau. Mhm. Und natürlich durch die wirtschaftlichen Beziehungen, gerade jetzt durch die Entwicklung des Europaparks mit rund 25% Schweizern, ich glaube es waren schon 40 Millionen oder 50 Millionen Schweizer bei uns, haben wir natürlich auch eine ganz intensive Beziehung zur Schweiz. Ich selbst habe ein Chalet in der Schweiz, fühle mich dort sehr wohl, bin Ehrenbürger in der französisch sprechenden Schweiz, nicht in der deutsch sprechenden Schweiz.
Wo ist es, Wallis, oder wo ist es?
In Wallis, ja.
Sehr gut, gratuliere.
Und ja, und es, insofern, die Art und Weise des Schweizers spricht uns sehr gut zu. Wir sind natürlich aus dem gleichen Sprachraum, klar, Alemannen, und insofern, glaube ich, gibt es auch eine Nähe aus der Entwicklungsgeschichte unserer beiden Länder. Wir selbst beobachten, ich beobachte die Schweiz sehr wohl, auch was Sie vorher gesagt haben, was die Unternehmer angeht und was die Präzision angeht, was das Thema Sauberkeit angeht, was das Thema Zuverlässigkeit angeht. Alles Phänomene, die für uns auch für unsere Entwicklung sehr positiv waren. Insofern gibt es eine hohe Übereinstimmung auch mit der grundsätzlich konservativen Einstellung der Schweiz. Ich finde toll, wie man Traditionen pflegt in der Schweiz. Auch das ist so schade. Mein Freund Ernst Heller, der Zirkusseelsorger, hat mir jetzt gerade aus Ostfrankreich, aus dem Appenzeller Land, den Alpabtrieb, Bilder geschickt, da habe ich so für mich gedacht.
Also aus der Ostschweiz, nicht Ostfrankreich. Jetzt bin ich
gerade. Ostschweiz, aus dem Appenzellerland, den Alpabtrieb Bilder gesendet, weil er dort gerade ein paar Tage Urlaub macht. Und da habe ich so für mich gedacht, wie wäre das schade, wenn sowas mal nicht mehr stattfinden würde, wenn Dinge einfach verschwinden und so ein Alpabtrieb plötzlich, Almabtrieb auch nicht mehr möglich wäre. Und ich glaube, wir leben schon auch von Traditionen und die gehört zu bewahren. Und wir haben ja gerade im Vorgespräch gesagt, es ist was Konservatives spürbar. Es kommt zurück und da bin ich voll dabei. Es wäre wirklich schade, wenn der Konservatismus wegginge. Wir selbst als Familienunternehmen in der achten Generation, wem liegt das näher als uns, wenn Sie denken, dass meine Vorfahren die Firma gegründet haben, sie übertragen haben, ich jetzt auch wieder die Verantwortung an die nächste Generation gebe. So ein Unternehmen lebt, atmet und ich spüre das auch bei unseren Mitarbeitern, dass diese Bindung zum Unternehmen, die Tradition, wo komme ich her, wo gehe ich hin, ganz, ganz wichtig ist. Es gibt den Menschen Halt. Und ich glaube auch, dass daher unser Erfolg ausgemacht ist im Europapark, weil die Identifikation in einem Familienunternehmen mit einer langen Geschichte, einer langen Tradition überspringt auf die Mitarbeiter. Und die wiederum sind ja am Kontakt mit den Kunden und das überspringt auf den Kunden. Und wir haben über Erfolg gesprochen. Ich glaube, das ist auch ein großer Teil unseres Erfolgs.
Und es ist auch interessant, ich meine, das zeigen ja ganz viele wirtschaftshistorische Studien, dass nämlich Familienunternehmen eigentlich am erfolgreichsten sind. Überall. Das ist auch interessant. Auch in Asien, in Europa. Und ich finde es eben auch interessant, weil es zeigt, es ist immer die Mischung zwischen Tradition und Innovation, die den Erfolg dann sichert.
Ganz genau.
Und wenn man auf die Tradition verzichtet, dann entsteht gar nichts Neues.
Ja.
Ich habe gesehen in diesem wunderbaren Hotel, das muss ich hier auch mal sagen, wir sind im Hotel Coliseo. Das ist Italien und Römisches Reich und so weiter. Wunderbares, wunderschönes Hotel. Aber sie haben auch Schweizer Gardisten-Uniformen ausgestellt, was mich natürlich gefreut hat. Was ist Ihr Bezug zur Schweizer Garde?
Der Ernst Heller, ich habe ihn vorher erwähnt, war ja der Seelsorger, der auch Gardisten ansprechen sollte, junge Menschen gewinnen sollte für den Wehrdienst am Vatikan. Und dadurch gab es den Kontakt zum Vatikan. Ich hatte schon oft die Schweizer Garde hier zu Besuch in Dreier.
Super.
Abteilungen kommen sie dann angereist.
In Uniform?
Zwei Tage Europapark, nein, nicht in Uniform, mal endlich in Jeans und Freizeitkleidung.
Ja.
Und haben einen riesen Spaß, haben tolle Abende verbracht. Ich war auch schon öfters bei der Intronisierung der neuen Gardisten. Und wie gesagt, wir haben ein ganz enges Verhältnis eben ausgelöst durch Ernst Heller zur Schweizer Garde.
Das ist auch so ein Beispiel, oder? Das ist eine alte Tradition. Man kann sagen, das ist ein alter Zopf. Warum sollen die da mit diesen bunten Uniformen herumstehen aus dem 16. Jahrhundert? Aber das macht es ja gerade aus. Ja, das habe ich jetzt wieder gedacht, als der Papst gestorben ist und dann der neue Papst, wie sagt man eigentlich, wie ein neuer Papst wird intronisiert? Nein, ich weiß gar nicht.
Intronisiert.
Ja. Und diese Schweizer Garde ist ganz wichtig, um diese Feierlichkeit zu unterstreichen. Wären da irgendwie so normale Security-People mit ihren blöden Kopfhörern da, das würde überhaupt keinen Eindruck machen. Es macht so viel mehr Eindruck, wenn da diese mit diesen alten mittelalterlichen Uniformen herumstehen. Ich finde das faszinierend, geht wieder in die Idee der Primaten.
Ich weiß nicht, ob Sie mal gehört haben, dass die Schweizer Gardisten im Sommerwohnsitz vom Papst bei Benedikt noch, als dann sein Bruder zu Gast war, Klavier gespielt wurde, kurz bevor man ins Bett ging, die beiden Herren. Und die Gardisten standen natürlich im Garten und haben die beiden älteren Herren Klavier spielen hören, Oh Heide Röschen oder was da gespielt wurde. Super. Es ist doch wunderschön. Also ich meine, sowas kann man in 1500 Jahren noch erzählen.
Absolut, absolut. Und ich finde es auch interessant, die Schweizer Gardisten, ich habe neulich eine Rede gehalten auf dem Rütli und dann standen zwei Schweizer Gardisten neben mir, nicht in der Uniform, aber immerhin mit der Hellebarde. Ja, und natürlich im Gegensatz zu mir, solche Kästen, oder? Ja, ja. Dann fühlt man sich sicher. Dann fühlt man sich sicher. Also ich muss auch sagen, ich bin ein großer Fan davon. Herr Mack, vielen, vielen Dank für das offene, interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel, viel Erfolg mit diesem wunderbaren Europapark. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Und das war's. Bern einfach spezial. Heute aus dem Europapark in Rust mit dem Roland Mack. Könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Und wie immer, dürft ihr nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. In dem Sinn, macht's gut, das war der Markus Somm. Bis morgen wieder, gleiche Zeit, gleicher Kanal. Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.